Ich kam abends nach Hause und sah die Bilder und sagte zu meiner Frau, jetzt wird alles komplizierter. Weil von dem Augenblick an klar war, dass es dieses Nacheinander, erst Demokratie und dann kümmern wir uns um die Frage der Einheit oder der Mauer, dieses Nacheinander würde es nicht mehr geben. Mit dem Fall der Mauer liegt diese Frage mit auf dem Tisch und es ist eine integrierte Frage und in dieser Frage müssen viele mitreden. Und wo viele mitreden, wird es kompliziert.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Für diese Folge treffen wir Markus Meckel. Er ist der letzte Außenminister der DDR und vor allem ist er der erste frei gewählte Außenminister der DDR.
Der Pfarrer wird nach den ersten freien Wahlen 1990 Mitglied der DDR-Regierung. Damit rutscht ein politischer Außenseiter ins Zentrum der Macht. So wie es bei Revolutionen manchmal passiert.
Meckel wird damit Teil der Weltpolitik. Denn in seinen wenigen Monaten im Amt, da geht es um nichts Geringeres als um die Verhandlungen zur deutschen Wiedervereinigung. Mit den USA, mit Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion. Das kennt man heute unter dem Namen 2+4-Vertrag.
Wie allerdings Markus Meckel in kurzer Zeit vom Pfarrer zum Politiker wurde und warum er noch Wochen vor dem Mauerfall die Ost-SPD gegründet hat, also in einer Zeit, in der noch völlig unklar ist, wie es in der DDR weitergeht. Genau darüber sprechen wir mit ihm in dieser Folge.
Wir sind die Journalisten Pierre Gemlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.
Das ist etwas, was mich heute oft ärgert, wenn die Geschichte der deutschen Einheit erzählt wird. Weil wir ja erleben müssen, dass dann so in den Gedenkreden davon die Rede ist, dass mutige Menschen auf die Straße gegangen sind, zu Hunderttausenden, dann fiel die Mauer und dann hat Helmut Kohl die deutsche Einheit gemacht. Das ist so in Kurzform gesagt die Grundlinie des öffentlichen Gedenkens. Ich würde mal gern den Test machen, ob auch Geschichtslehrer die Frage beantworten können, warum nach dem 9. November, 4 Wochen danach, der runde Tisch in der DDR erst beginnt. Warum 4 Monate nach dem 9. November, dem Fall der Mauer, den wir heute weitgehend feiern, als wäre es schon die deutsche Einheit, warum 4 Monate danach eine Wahl stattfindet, nur für die DDR und nicht die Gesamtdeutsche? Also so wie wir heute den 9. November feiern, ist das schwer nachvollziehbar. Die Frage ist, ob man im Geschichtslehrer mal fragt, ob der das beantworten kann. Ich befürchte, die meisten können es nicht beantworten. Obwohl die Frage ganz einfach ist. Weil die Einheit verhandelt werden muss. Und wer sollte sie verhandeln? Doch nicht die SED, die wir nicht gewählt haben. Nicht die Regierung oder die Volkskammer. Das heißt, es brauchte das, was wir sowieso anstrebten, eine Demokratie, um ein Mandat, eine Legitimation zu haben, die deutsche Einheit zu verhandeln. Also insofern war vor dem 9. November nötig, was nach dem 9. November nötig war, erst einmal eine Demokratie zu etablieren und dann dem Willen der Menschen entsprechend diesen Weg weiterzugehen. Und wie sich dann ja zeigte, die wollten die deutsche Einheit in ihrer großen Mehrheit. Und deshalb war und ist es bis heute in meinen Augen zentral, deutlich zu machen, dass die Einheit eine verhandelte Einheit ist, und zwar von 2 demokratischen deutschen Staaten. Die DDR ist nicht untergegangen, sondern das kommunistische Regime in der DDR ist in der friedlichen Revolution hinweggefegt worden. Die Übergangssituation des runden Tisches, und dann hatten wir eine freie Wahl, damit hatten wir eine Regierung, die das Mandat hatte, mit der Bundesrepublik und auch international die Bedingungen der deutschen Einheit zu verhandeln und dann auch die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Wenn man dies sieht und so beschreibt, sind die Ostdeutschen nämlich selbstbewusst, aufrecht und selbstbestimmt in die deutsche Einheit gegangen, nicht als Objekt irgendeines Kanzlers, sondern als Subjekt in einem Verhandlungsprozess. Und damit ist diese Einheit, die wir gemacht haben und mitgemacht haben und die ja faktisch die Glücksstunde der Deutschen im 20. Jahrhundert ist, 45 Jahre nachdem wir Deutschen so viel Schrecken und Tod über ganz Europa gebracht haben, dass wir es erleben konnten, in Freiheit vereint, in Freundschaft und Partnerschaft mit den Nachbarstaaten uns vereinigen zu können und diesen Weg zu gehen, das, wie ich finde, ist bis heute ein Geschenk, obwohl man natürlich versucht hat, einiges dazu beizutragen. Aber wirklich, dass es gelingt, hatte ja keiner vorher in der Hand oder etwa gewusst. Und bin ich heute noch dankbar.
Nun sind Sie Außenminister geworden, dieses Kabinetts, dieses einzigen frei gewählten DDR-Kabinetts, hatten aber eigentlich ja im Land die großen Themen. Wieso haben Sie trotzdem ja gesagt, ich übernehme das Außenamt?
Also erstens war diese Frage der Innenpolitik natürlich zentral. Und wir haben darüber auch nachgedacht, aber nach der Wahl am 18. März hatten die Blockparteien gewonnen. Und nachdem die schon eine Mehrheit hatten, war die Frage, geht man in die Koalition oder nicht? Ein großer Teil meiner Partei war dagegen. Ich war sehr klar dafür, gemeinsam mit Richard Schröder. Und wir verhandelten das dann. Und in diesen Verhandlungen stellte sich heraus, dass die Position des Innenministers schon unter denen verabredet war. Es gab zwei Festlegungen. Einerseits mit Eppelmann als Verteidigungsminister und das Innenministerium. Und wer verhandelt, muss realistisch verhandeln. Zu sagen, okay, wir verhandeln nur, wenn ihr eure Voraussetzungen ändert, hätten wir auch nicht gemacht. Also das heißt, diese Option bestand gar nicht mehr. Ich musste mir durchaus überlegen, gegen Ende der Verhandlungen, an welcher Stelle ich meine eigene Position und meine eigene Rolle sehe, und habe mich dann für die Position des Außenministers entschieden, und das wurde dann auch akzeptiert, aber auch erst nach einer Auseinandersetzung in der eigenen Fraktion. Und für mich war dann übrigens dieser Punkt der Westgrenze Polens dann eines der wichtigen Themen in der Frage der außenpolitischen Rolle, die ich versuchte wahrzunehmen. Und bis heute ist natürlich der Rahmen von 2+4 ja der wichtigste außenpolitische Vertrag, der sehr gut gelungen ist. Wichtig ist vielleicht darauf hinzuweisen, dass wir am Anfang dieses demokratisch-parlamentarischen Weges eine Grundsatzentscheidung getroffen haben. Und zwar haben wir das auch gleich in der Erklärung der Volkskammer am 12. April 1990 so verabschiedet, in der wir uns in die deutsche Schuld- und Verantwortungsgeschichte gestellt haben. Etwas, was die SED nie gemacht hat. Für die SED stand die DDR immer an der Reihe und in Freundschaft mit der ruhmreichen Sowjetunion, als wäre die ganze DDR im Widerstand gewesen. Und im Westen, wie so schön es heißt, die Mauer als antifaschistischer Schutzgrab, dort ist der Schoß fruchtbar noch des Imperialismus und Faschismus und all solche Dinge, die wir so in der Schule gelernt haben, da war Schwarz und Weiß gut verteilt. Dass aber auch die Deutschen in der DDR Teil des deutschen Volkes waren und natürlich diese Mitverantwortung trugen, das erfuhren wir als Jugendliche, wenn man es nicht vorher zu Hause, wie wir in der Kirche, schon wussten. Aber Leute meines Alters, die dann in den 70er Jahren etwa nach Polen gefahren sind und nie was anderes gehört hatten, die merkten plötzlich in Polen, dass sie Deutsche sind. Das war für uns zentral, dass wir gleich am Anfang uns in diese Verantwortungs- und Schuldgeschichte stellen und daraus Folgerungen ziehen. Und eine der Folgerungen war, für uns eine bedingungslose und sofortige Anerkennung der polnischen Westgrenze als Kriegsfolge. Und wir haben es für völlig unakzeptabel gehalten, dass Helmut Kohl diese Frage ganz wegschieben wollte, auch hinter die Wahl schieben wollte. Und dass er sogar davon sprach, dass die Anerkennung der Grenze der Preis der deutschen Einheit ist, habe ich für einen Skandal gehalten. Sie war eben eine Folge des Zweiten Weltkriegs, die wir anerkennen mussten, wenn wir Frieden in Europa behalten wollten. Deshalb fand ich es dann auch, nachdem wir eine Lösung gefunden hatten, im Juli im Rahmen von 2+4, mit der klaren Festlegung, dass unmittelbar nach der deutschen Einheit, und auch das setzte Kohl durch, dass es erst nach der deutschen Einheit ist, aber da hieß es unmittelbar nach der deutschen Einheit, wird ein Grenzvertrag abgeschlossen und ratifiziert. Mit dem unmittelbar war es dann nicht so die Sache. Kohl schob das hinaus. Mazowiecki fragte nach einem Besuch und er wurde hinausgezögert, obwohl beide im Wahlkampf standen. Und Mazowiecki, der nun ein großer Freund Deutschlands war und viel für die Versöhnung getan hatte, es auch gebraucht hätte, dass er diese Anerkennung findet in Bezug auf die Grenze und auch diese Festlegung, hat Kohl das verschoben 5 Wochen lang. Erst im November gab es dann das Treffen zwischen beiden, wo er sagte, jetzt machen wir den Grenzvertrag. Der wurde auch wenige Tage später dann in Warschau unterzeichnet. Aber die große Sauerei war, in meinen Augen, dass er sagte, ratifiziert wird dieser Grenzvertrag erst gemeinsam mit dem Nachbarschaftsvertrag, den man noch nicht begonnen hatte, überhaupt zu verhandeln, weil das faktisch die Botschaft an die Vertriebenen war. Dort könnt ihr alle eure Wünsche dann auch einpacken. Das heißt, in Bezug auf Eigentumsforderungen, in Bezug auf vieles andere mehr. Das war 3 Wochen vor der Bundestagswahl, Wahlkampf pur. Und das fand ich absolut empörend.
Wir haben jetzt viel über die friedliche Revolution in der DDR geredet. In welchem internationalen oder vor allem europäischen Zusammenhang sehen Sie das, was hier in Deutschland passiert ist?
Es gilt schon für die friedliche Revolution selbst, dass sie eigentlich Teil einer mitteleuropäischen Revolution war. Denn mit dem runden Tisch in Polen erlebten wir eine Verhandlung mit einem Ergebnis, das man eigentlich für unmöglich gehalten hätte, dass die Kommunisten sich auf eine freie Wahl einlassen, dass man sich einigt auf einen Systemwechsel. Und auch dort der Wechsel einer verhandelte Einheit, eine verhandelte Revolution war. In Ungarn etwas anders, dann später auch in der Tschechoslowakei anders. Aber letztlich gehören diese Länder zusammen. Und wenn man manche Bilder sieht, heute rückblickend, und fragt, wo war das? Und sieht, es waren in den baltischen Staaten, dann begann das schon in 88. Und das heißt, hier gab es ein Aufruhr innerhalb dieses kommunistischen Ostens Europas. Und das hatte natürlich sehr viel mit Gorbatschow zu tun. Der wusste oder nach und nach spürte und merkte, dass die Sowjetunion nur eine Zukunft hat, wenn sie sich reformiert. Und er glücklicherweise dem Irrtum verfallen war, dass man Kommunismus reformieren kann. Das hat er nämlich gar nicht angefangen. Und insofern kamen ganz unterschiedliche Dinge zusammen. Wie er in seiner Rede im Dezember 88 sagte, gab er eigentlich die sogenannten Bruderstaaten frei. Das war für uns die Initiative, das dann auch in die Hand zu nehmen. Und die Polen machten das, die Ungarn machten das, die Tschechen und Slowaken. Das heißt, da gerieten die Verhältnisse ins Wirbeln, in einer Dynamik, in einen neuen Prozess. Und die Sowjetunion auch, die man mit ihrer Zustimmung von 2+4, auch mit der Zustimmung zur NATO-Mitgliedschaft des Vereinten Deutschland, was ja alles ein sehr komplexer und schwieriger Prozess war, veränderte sich faktisch Europa. Und dann sogar noch zerfiel die Sowjetunion, weil der Bacillus der Freiheit eben auch diese Strukturen sprengte.
Die NATO spielt nach Ansicht von Markus Meckel für die Sicherheit in Europa eine ganz wichtige Rolle. Ohne NATO würden sich Staaten, wie etwa Polen, mit viel Geld militärisch hochrüsten. Dieses Geld fehle dann woanders und das schwäche die Entwicklung der Demokratien. Anfang der 2000er Jahre ist Markus Meckel Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO und setzt sich dafür ein, dass die osteuropäischen, die baltischen Staaten Mitglied der NATO werden. Zusammen mit EU-Politikern schreibt er einen Brief, um genau das zu fordern.
Und wir haben ihn damals an den amerikanischen Senat geschickt, weil auch der noch nicht richtig klar war in der Konzeption für die NATO-Mitgliedschaft, weil auch die eigene Bundesregierung damals mit Schröder und Fischer auch sehr zurückhaltend bzw. ablehnend war, weil sie sagten, wir müssen Rücksicht auf Russland nehmen. Und ich sagte, Russland hat kein Veto für die NATO-Mitgliedschaft. Zur Sicherung der Demokratie gehört diese NATO-Mitgliedschaft. Und so habe ich damals 2001, wenige Wochen nach dem Auftritt Putins im Deutschen Bundestag, diesen Brief an die Amerikaner geschrieben mit anderen europäischen Abgeordneten und bin auch heute zum Beispiel fest davon überzeugt, so teilt es für einen Fehler, dass die Bundesregierung es nicht tut, dass die Ukraine und übrigens die anderen Staaten dazwischen auch die Chance haben müssen, nicht nur Mitglied der EU zu sein, sondern auch der NATO. Und dass wir ihnen es schon heute zusagen. Denn eine Demokratieentwicklung, gerade angesichts der Nachbarschaft mit Russland, dem man leider nicht trauen kann und wo wir Schlimmes befürchten müssen, auch für die Zukunft, und uns davor wappnen, braucht nicht nur der Wiederaufbau, sondern auch die demokratische Entwicklung in diesen Ländern die NATO-Mitgliedschaft.
NATO-Mitgliedschaft, aber nicht während des jetzigen Kriegszustandes, oder?
Nein, nicht während des Krieges, aber für die Zeit danach. Die Zusage, und das muss man vorbereiten. Wobei man heute schon darüber nachdenken kann, ob Staaten, die noch nicht angegriffen sind, ob wir vielleicht nicht die NATO-Mitgliedschaft, weil die erfordert schon eine gewisse Stabilität, auch innenpolitisch. Das ist bei Georgien im Augenblick auch nicht so ganz einfach und bei Moldau auch nicht. Aber Moldau hat im Augenblick eine demokratische Regierung und die Russen versuchen sehr zu unterminieren. Ich würde heute auch Moldau schon, nicht die NATO-Mitgliedschaft, die in der Perspektive, ich würde ihnen einen Vertrag anbieten, einen Verteidigungsvertrag. NATO an die, um zu sagen, dieser Artikel 5 gilt, damit Putin weiß, wenn er diese rote Linie überschreitet, überschreitet er die Zusage der NATO. Das heißt, er greift die NATO an. Leider macht die NATO das nicht. Ich finde auch, dass Deutschland in Bezug auf die Zusage für die Ukraine das entsprechend machen sollte, weil Putin braucht klare Ansagen.
Vom studierten Pfarrer zum Außenpolitiker, der gesamteuropäisch denkt und für den Militärbündnisse Demokratien stärken.
Wie kommt man zu diesem Schritt, als Theologe politisch zu werden und dann quasi sich ja auch auf den Weg zu begeben, bewusst oder unbewusst später auch Politiker zu sein? Wie und warum haben Sie sich politisiert?
Das begann mit meiner Geburt, weil mein Vater als Offizier der Wehrmacht ab 9. Mai 1945 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft war. Er war dann fast 4,5 Jahre im Lager und kam eine Woche vor der Gründung der DDR am 30. September zurück nach Deutschland. Und er war seit 8 Jahren mit meiner Mutter verheiratet, aber sie hatten sich eben im Krieg und in der Gefangenschaft schon gar nicht kaum sehen oder begegnen können. Und er hatte einen Ruf, weil er auch Pfarrer war, nach Hannover als Jugendpfarrer zu gehen, denn er stammte aus Schwelm bzw. aufgewachsen in Wuppertal. Aber die Kirche suchte dringend Leute, die bereit sind, in den kommunistischen Osten zu gehen, in dem die sowjetische Besatzungsmacht und dann eben die DDR die Gemeinden sehr stark unter Druck setzte. Und das war eine Aufbauarbeit in klarer Distanz und in Auseinandersetzung mit diesem Staat. Er wurde Jakobiner genannt, nach Günther Jakob, der wiederum der Generalsommandant war, ein Mann der bekennenden Kirche, die schon in der Zeit des Nationalsozialismus klar sich von Hitler distanzierten. Mein Vater selber war auch Vikar der bekennenden Kirche gewesen. Und mit diesem Günther Jakob, der sehr bekannt ist, weil er damals schon sehr klar von den beiden totalitären Systemen sprach, von der Aufgabe der Kirche, in dieser Frage klar zu seinem Bekenntnis zu stehen, so bin ich hineingewachsen in eine klare Differenzierung und gewissermaßen eine ja auch kämpferisch bekennende Haltung in dieser Gesellschaft.
Und in ein Pfarrhaus, das immer offen war für Menschen aus dem Westen und aus aller Welt. In der DDR keine Selbstverständlichkeit.
In diesem Haus selbst gab es ständig seit 63, seit Willy Brandt damit begonnen hat, dass Ost-West sich wieder begegnen konnte, die Mauer etwas durchlässiger wurde, trafen sich bei uns im Haus Gemeinden aus Ost und West, denn die Kirchgemeinden hatten alle ja ihre Partnergemeinden und viele davon waren aktiv. Das heißt, aus dem Westen kam man in die DDR, musste sich irgendwo treffen. Am Anfang konnte man noch nicht, wie es so schön hieß, in die Zone. Das heißt, man konnte sich nur in Berlin treffen und insofern war unser Haus dann oft ein Treffpunkt für viele Gemeinden, sodass ich auch schon in den 60er Jahren, also als Teenager, gewissermaßen als Berufsjugendlicher der kirchlichen Jugendarbeit mit den westlichen Gästen dann jeweils im Gespräch war und denen den Osten erklären musste, beziehungsweise wir dann miteinander auch stritten zu den verschiedensten Fragen.
Diese Distanz, in der Sie aufgewachsen sind, gab es da für Sie dann Momente oder Punkte, wo Sie gesagt haben, ich muss diesem Staat auch aktiv entgegentreten oder was machen? Oder gab es Punkte, wo Sie gemerkt haben, ich kann auch was bewegen?
Naja, ob man was bewegen kann, das ist ja immer die Frage. Die Frage ist zuallererst, kannst du bestehen? Kannst du in dieser gesellschaftlichen Situation, die an den Einzelnen natürlich die Anforderungen der Anpassung hat, und wenn du sagst, da machst du nicht mit, kannst du bestehen, indem du zu deiner Position stehst. Das heißt, das allererste, was man dann lernen muss, ist selber sprachfähig zu werden. Und zu begründen, weshalb man an bestimmten Stellen eben Nein sagt und nicht mitmacht. Und ich hatte einen Klassenlehrer, den ich bis heute sehr schätze, aber der mir am Anfang sagte, für mich war es ein schwieriger Weg hin zu einem guten Kommunisten und er wolle mir dabei helfen. Und das sah dann so aus, dass er bei der ja üblicherweise in der DDR wöchentlichen Stunde Politinformation, einmal die Woche in der ersten Stunde, dass er mich da jedes Mal ganz am Anfang fragte, na Markus, was sagen Sie dazu oder dazu? Das heißt, ich stand auf, erklärte ihm aus Überzeugung meine Position zu der jeweiligen angefragten politischen Lage und nach wenigen Sätzen hatte ich keine Argumente mehr. Und dann sagte er, setzen Sie sich. Und das fand vor der ganzen Klasse statt, ein Jahr lang. Und ich weiß noch, dass nach einem Jahr, wirklich am Ende der 9. Klasse, und ich weiß heute noch das Thema, wo er mich auch fragte, was sagen Sie dazu? Und dieses dazu war die Erhöhung des Zwangsumtauschs für Westliche, die in die DDR kamen. Am Ende waren es 25, am Anfang waren es 5. Ich weiß nicht mehr, welche dieser Zwischenstufen es war. Aber er fragte mich danach und ich sagte ihm meine Meinung und diskutierte mit ihm. Und er hatte keine Argumente mehr. Stolz wie Bolle setzte ich mich hin und muss gestehen, erstens, es passierte nichts, was auch an diesen Schulen ja keineswegs üblich war, an der Schule, wenn man da was gegenteilige Meinungen sagte. Aber das hat er nicht nur toleriert, er hat mich im Grunde befähigt, meine Position besser vertreten zu können.
Markus Meckel ist geprägt durch sein Elternhaus, lernt es, eine eigene Meinung zu haben und diese auch argumentativ durchzusetzen. Er studiert Theologie in Naumburg und Berlin und freundet sich dort mit Martin Gutzeit an, ein späterer Bürgerrechtler, genau wie Meckel. Diese Freundschaft führt zu etwas Besonderem.
Ab 87 wuchs langsam das Gefühl, dass sich wirklich etwas verändern lässt. Und das hatte weniger mit der Situation in der DDR zu tun, sondern mit Gorbatschow. Sodass die Hoffnung wuchs, dass nicht, wenn sich etwas verändert, wieder Panzer rollen. Mit dieser ersten Überlegungen hatten Martin und ich die Idee und sagten, wir müssen jetzt etwas gründen, um eine Institution zu haben außerhalb der Kirche. Die Kirche kann nicht selbst Opposition sein. Und so planten wir im Frühsommer 88 einen Verein Bürgerbeteiligung, wollten wir den nennen, und der auch Strukturen hat, eine gewählte Führung hat, der aber auch eine Programmatik hat. Das war ja alles in diesen Gruppierungen nicht da. Da konnte man auch, da haben wir Briefe geschrieben und Eingaben und was weiß ich was alles, auch Positionen. Aber die konnten beim nächsten Mal sich verändern. Das heißt, die Gruppe sich veränderte und die Meinung, das heißt, es war viel zu fluide. Und wir wollten die Sache klarer institutionalisieren. 88 dachten wir an diesen Verein. Dann Anfang 89 dann, ich bin dann auch umgezogen von Mecklenburg, dann nach Magdeburg und dann auch vor dem Umzug erstmal dort angefangen zu arbeiten, sodass wir dann Anfang 89 zu dieser Erkenntnis sind wir unabhängig dann gekommen, sagten, wir gründen keinen Verein, wir gründen eine Partei.
Können Sie sagen, warum es eine Partei sein sollte und warum es dann die SPD sein sollte?
Wir waren, als wir uns trafen, beide dazu gekommen, dass es eine Partei sein sollte, weil wir eine parlamentarische Demokratie anstrebten. Und die lebt von Parteien, was heute bei den meisten, die von Demokratie reden, auch nicht genügend im Kopf ist. Und Partei heißt ja, kommt von dem schönen lateinischen Wort pars, das heißt, es ist ein Teil, aber es gibt auch andere, das heißt, Parteien müssen automatisch mehrere sein, weil natürlich klar ist, dass die Gesellschaft nicht alle die gleiche Meinung hat und dass man diese aber organisieren muss. Dann war die Frage natürlich, welche? Wie nennen wir sie? Und da war es so, dass in diesem ersten Gespräch Martin, und das überzeugte mich sofort, sagte, wir erfinden keine, wir nehmen die, die es schon gibt in der deutschen Geschichte. Und zwar die älteste Partei, die im 19. Jahrhundert aus Objekten von Unterdrückung Subjekte von Politik machte, die Sozialdemokratische Partei. Und das haben wir dann beschlossen. Am Anfang zwei evangelische Pastoren beschließen, eine sozialdemokratische Partei zu gründen. Und die Gründe waren vielfältig und durchaus durchdacht. Einmal dies eben genannte. Das zweite, sozialdemokratische Partei in der DDR, nicht die sozialdemokratische Partei überhaupt in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, hatte in beiden Diktaturen widerstanden, hatte zur Demokratie gestanden. Sie war repräsentiert in der Gegenwart der 80er Jahre durch Personen wie Willy Brandt, mit Frau Brundtland, mit Olaf Palme. Das heißt, in dieser Parteienfamilie war es nicht nur nationale Bezug, sondern die globalen Bezüge waren hier präsent und zwar programmatisch zukunftsorientiert. Und wir stellten uns mit einer solchen Gründung in diesem geistigen Horizont heraus aus der Provinzialität der DDR, aber auch weit mehr als allein der nationale Horizont, wo wir sagten, das ist es, was wir wollen, auch im Kontext dieser Themen, mit denen wir uns ja lange vorher beschäftigt hatten.
Die neue sozialdemokratische Partei nennen sie mit Absicht SDP und eben nicht SPD wie im Westen. Sie wollen kein Ableger der Westpartei sein, sondern selbstbestimmt. Und auch das Gründungsdatum wählen sie bewusst aus. Es ist der 7. Oktober, der 40. Jahrestag der DDR.
Als wir diese Initiative öffentlich gemacht haben, haben wir dieses Datum als Gründungsdatum genommen und wollten damit einläuten, das Ende der SED-Herrschaft. Wir hatten es mit Jahrestagen und das habe ich noch heute, weil ich denke, historische Linien und Begründungen sind wichtig für das eigene Selbstverständnis. Wir waren natürlich nicht die klare Perspektive auf die Einheit. Das wäre damals illusorisch gewesen und auch gefährlich für die Sache und auch möglicherweise für den Frieden in Europa. Das hielten wir nicht für zuträglich, so etwas zu machen. Aber die Demokratiefrage stand zentral an.
Markus Meckel wird 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages und bleibt es bis 2009. Seine Themen sind da auch weiterhin Außenpolitik, Sicherheit und Europa.
Heute ist er vor allem ehrenamtlich tätig. Er ist etwa Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Wir bedanken uns bei Markus Meckel für seine Zeit, für das sehr ausführliche Gespräch. Vielen Dank.
Und in der nächsten Folge geht es darum, welche wichtigen Rollen die Kirchen in der friedlichen Revolution hatten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Jeden Monat gibt es eine neue Folge, kostenlos und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und wir freuen uns über Anregungen und Feedback. Gern per Mail an presse.neuigkeit@gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.